Hallo zusammen, da sind wir wieder mit dem Cybertango, dem echten Trust-Podcast. Heute wieder mit dem
Axel Abelung. Hallo Stefan, ich habe deine Begrüßung vorweggenommen. Also du bist auch wieder dabei, der Stefan Möller, ich freue mich. Und nicht in Köln.
Nicht in Köln, das ist die größte Überraschung. Wir sind diesmal in Dresden in unserer Geschäftsstelle.
Genau. Schön, aber sehr kalt hier in Dresden im Moment.
In der Geschäftsstelle nicht, aber draußen ist es überraschend kalt. Ich bin also heute Mittag erst hier mit dem Zug angereist und war schon baff, was da für ein kalter Wind über das Gleis wehte, als ich ausstieg. Und Axel ist gestern schon hier gewesen.
Genau, gestern Abend per Flieger angereist. Und wenn man da so das erste Mal an die frische Luft kommt, das ist doch, also zumindest wenn man aus westlichen Gefilden kommt, überraschend kalt.
Mediterran ist anders, also Rheinland ist in dem Fall auch anders. Aber Dresden, wunderschöne Stadt. Und was hat uns eigentlich hierher getrieben? Also ich habe hier heute interne Termine gehabt, bin morgen früh schon wieder auf dem Sprung weiter nach Berlin zum Kundenbesuch und noch ein Projektstart bei einem anderen Kunden, den ich begleite. Du bist aber morgen noch hier, ne?
Weil was ich bin morgen noch hier, genau. Und wir werden auch morgen noch eine gewisse Verstärkung hier erleben. Sogar unser Geschäftsführer, der Jürgen Kohr, wird hier sein. Und noch eine Kollegin und noch ein weiterer Kollege, also aus allen Teilbereichen. Denn morgen findet hier der Neujahrsempfang in der Geschäftsstelle Dresden statt, schon zum zweiten Mal. Und da erwarten wir doch einige Gäste, wie das immer so ist, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Aber da erwarten oder uns alle auch durchaus ein paar interessante Vorträge, so aus allen Teilbereichen, kurz gehalten. Ich denke, viele spannende Gespräche. Ich freue mich aufs Netzwerken und natürlich werde ich da wieder einen kurzen Vortrag über die NIS2 halten. So, das soll jetzt aber das einzige Mal heute sein. Dass
nach der Champagnerdusche wahrscheinlich.
Genau, hervorragend. Nach der Champagnerdusche. Aber doch.
Also Champagnerdusche morgen in Dresden und ich bin nicht dabei, das ist bitter.
Selber schuld.
Ja, Terminkalender schlecht organisiert, aber ist an der Stelle.
Nein, das kommt vor. Ich denke, wir werden es schaffen, dich würdig zu vertreten, Stefan. Aber ich glaube, das ist eine spannende Sache. Also falls jemand ganz kurzfristig diesen Podcast hier in der Dresdner Ecke hört und sagt, boah, finde ich super spannend, würde mich doch noch interessieren.
Kann man sich noch kurzfristig anmelden.
Gerne melden und vorbeikommen. Also hier wird sicher keiner abgewiesen.
Ja.
Also das
ist eine tolle Sache. Letztes Jahr war ich dabei. Traditionen werden aufrechterhalten. Das, ich denke mal, das wird man in Dresden jetzt immer so machen.
Denke ich eigentlich auch.
So in der zweiten
Januarhälfte
dann da den Neujahrsempfang nutzt. Und wir wollen sowieso auch die Geschäftsstelle hier für die Kunden, die eher im Osten ansässig sind, nochmal stärker etablieren und diese wirklich schönen Räumlichkeiten, die gute Lage dann auch nutzen, um solche Veranstaltungen
zu machen. Also ich denke, es kommt wirklich sehr viel zusammen. Ich kann es eigentlich nur auch an der Stelle nochmal wiederholen. Das muss man sich so ein bisschen vor Augen führen. Viele sagen ja, Dresden ist ein bisschen ab vom Schuss. Ja, ist es auch. Es ist wirklich ja sehr weit in der östlichen Ecke, aber es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Es hat auch viel Kompetenz. Das muss man so sagen. Ich glaube, wir haben es geschafft, hier eine super Truppe aufzubauen. Aber es ist auch ja durchaus ein Wissenschaftsstandort. Und wir haben es ja auch geschafft, hier die Truppe entsprechend aufzubauen. Und ich glaube, die Vernetzung ist durchaus gegeben hier. Also viele Aspekte, die dafür sprechen. Die Räumlichkeiten sind sowieso klasse. Also auch da kann ich nur jeden Kunden animieren, einladen, hier mal vorbeizukommen.
Wenn's nebenbei auch eine sehr schöne Stadt und auch Leipzig
liegt
ja auf dem Weg. Auch
traumhaft.
Wert. Also schon
immer und, schön. Und mit jedem, mit dem du drüber sprichst, schwärmt von Dresden. Also entweder mit dem Hinweis, da müssen wir mal hin oder da war ich mal und komme ich jederzeit gerne wieder eigentlich. Also
leider machen wir ja keinen Touristik-Podcast, sondern es geht
schade.
So ein bisschen ins Fachliche.
Jetzt können wir natürlich auch über die Frauenkirche sprechen.
Ich weiß, auch da, Axel, bist du sicherlich der Experte. Nee, er bringt ab, kommen wir doch mal auf die Themen der Informationssicherheit zu sprechen.
Genau.
Da fällt mir ein, Ich bin ja morgen in Berlin. In Berlin hat es eben diesen Anschlag gegeben im letzten Jahr, der erheblichen Stromausfall in verschiedenen Stadtvierteln zur Folge hatte, mit doch erheblichen Folgen. Auch der Umgang damit war wohl nicht ganz so unproblematisch. Ich habe heute so nebenbei mitbekommen, dass da schon wieder ein Einschlag erfolgt ist. Diesmal wohl auf dem Glasfaserkabel, was die Steuerung der Teile der S-Bahn außer Betrieb gesetzt hat. Also auch da, ich bin mal gespannt, ich bin ja mit der Bahn unterwegs, wie das morgen alles klappt in Berlin. Dann bin ich ja hin und her unterwegs. Also es ist schon, muss man sagen, an der Stelle relativ dramatisch, weil es ja auch sehr publik gemacht wird, medial sehr prominent ist, wenn sowas in Berlin passiert. Grundsätzlich, das ist uns ja bei Audits oder auch wenn wir unsere Kollegen mal begleiten oder wenn wir hinterher uns austauschen, wenn sie vor Ort waren und ob es ein Voraudit war, ob es ein Zertifizierungsaudit war oder vielleicht auch eine Zwischenbesprechung oder ein Kritis-Audit, dann fallen ja schon immer wieder Sachen auf, die rein physische Sicherheit betreffen, die echt auch, manchmal muss man sagen, vielleicht auch amüsant sind, ja, aber in der Regel auch relativ dramatisch.
Du meinst, wie der Zaun, der falsch herum verschraubt wurde, sodass man von außen die Schrauben abnehmen konnte. Auch sowas haben wir schon mal erlebt.
Ja,
aber das ist eigentlich eine kleine
Dinge, die dann so auffallen. Auditoren haben ja da auch echt einen Blick für, ja. Da staune ich auch immer wieder. Also ich habe schon mal festgestellt, einem Kollegen, mit dem ich vom Büro zur Kantine gegangen bin, dass der sofort gesehen hat, wenn irgendwo eine HU am Fahrzeug abgelaufen war. Diesen Blick habe ich halt nicht und da sind die schon sehr geschult. Aber es sind eben manchmal auch frei zugängliche Anschlüsse, oft auch die Möglichkeit, sehr schnell in ein Netzwerk reinzukommen, wo man wirklich sagt, mein Gott, das ist jetzt wirklich doch sehr sträflich.
Was genau. Und es müssen ja nicht nur IT-Sicherheitsrisiken sein, sondern das hat der Anschlag ja auch gezeigt, es geht da viel, viel oder oftmals auch um physische, echte physische Resilienz eigentlich, die da in Frage gestellt wird.
Das sind dann bauliche Maßnahmen, das sind Sicherheitseinrichtungen, die entweder nicht da sind oder antiquiert, nicht mehr funktionieren. Das ist eben auch eine Frage der Awareness.
Ja, ein Zutrittsschutz einfach. Ne? Genau. Wie halte ich Leute davon ab, irgendwo hinzukommen?
Und da ist in bestimmten Bereichen, wo wir vielleicht eher dann in dem Anzugträger mit hier unterwegs sind, ist es eben da der Blaumann, wo man sehr einfach als Wartungsfirma dann eindringen kann. Und das zeigt halt dieses Beispiel in Berlin. Das sind dann Dinge, die nicht so trivial sind. Vielleicht mal Mail-Server 5 Stunden ausgefallen, auch ärgerlich, aber schon was anderes, wenn mehrere Tage Menschen frieren müssen, keine Beleuchtung haben oder sich nicht fortbewegen können, was auch immer da noch alles dranhängen kann. Gesundheitseinrichtungen, die oft auch sehr, sehr offen gestaltet sind, in ihrem, ich sag mal, Zweck auch irgendwo geschuldet, weil die haben eben Publikumsverkehr und auch 24/7. Nichtsdestotrotz ist es eben schon ein Ding, wenn in solchen Einrichtungen, wo es um Leib und Leben geht, dann letzten Endes viele Leute rumlaufen können, ohne in irgendeiner Form kontrolliert zu sein.
Ich glaube, es ist immer noch ein besonderer Effekt, wenn man es persönlich irgendwie spüren kann, die Auswirkungen von sowas. Ja. Und ich finde, in dem Kontext, man muss vielleicht mal kurz nochmal drüber reden, das ist eben jetzt auch so ein, ja, womöglich schon irgendwie ein abstraktes Gesetzesvorhaben, aber irgendwie, was man jetzt doch viel konkreter spüren kann, was jetzt auch wieder Fahrt aufgenommen hat, nämlich das Kritisdachgesetz.
Genau, und das ist ja geschuldet auch den Vorgängen in Berlin, weil natürlich der Umgang mit dem Incident nicht in allen Belangen Premium war. Also da haben sich auch viele Bürger, teils glaube ich sehr berechtigt, auch darüber echauffiert, dass man sich da etwas alleingelassen fühlte. Und die
Politik, auch die Dauer des Ausfalls ist völlig inakzeptabel, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen.
Das die Politik hat dann eben ein Signal jetzt schon mal gesetzt und das ist jetzt nicht so, das soll jetzt nicht so ein Schlagzeilen-Signal sein, oh, wir sind betroffen, wir müssen das demnächst besser machen, sondern da will man jetzt das Kritisdachgesetz heranziehen, um die Dinge dann wirklich stärker anzupacken. Und ich glaube, das ist jetzt, das wird jetzt auch gerade detailliert. Da geht es, glaube ich, auch in Richtung Schwellwertanpassung nochmal.
Es gibt,
und da es gibt bin da, ich jetzt gerne mal bei dir, Axel.
Ich kann
den, gerne noch über die Frauenkirche und so weiter. Wichtiger jetzt für den Podcast wäre vielleicht, wie da im Moment die Gesetzeslage aussieht.
Ja, also vielleicht nochmal, um es kurz in Erinnerung zu rufen, das Kritis-Dach-Gesetz ist ja die Umsetzung der europäischen CER, Cyber Entity Resilience Richtlinie, die eigentlich die gleiche Timeline hatte wie die NIS-2-Richtlinie, also wo wir schon mehr als in Verzug sind in Deutschland, wie andere europäische Länder leider auch. Kritisches Dachgesetz wurde auf den Weg gebracht, hat jetzt auch wieder Fahrt aufgenommen, befindet sich im parlamentarischen Verfahren, ist auch schon in der ersten Lesung gewesen, ist auch schon im Bundesrat behandelt worden. Und da warten wir jetzt eigentlich im Q1 auf die zweite, dritte Lesung im Bundestag und dass es dann eigentlich verabschiedet wird. Da muss es natürlich auch vom Bundesrat da durchlaufen. Nach meinem Kenntnisstand muss es auch genehmigt werden, weil da Dinge behandelt werden.
Das ist ja der Unterschied auch zum NIS-2-Umsetzungsgesetz.
Genau.
Da war der Bundesrat das nicht.
War nur anhörungspflichtig, genau. Und deshalb gibt es da jetzt etwas, was man oder wo man vielleicht etwas genauer hinschaut, nämlich die Stellungnahme des Bundesrats, als es dort das erste Mal behandelt wurde. Und in dieser Stellungnahme findet sich in der Tat ein Hinweis, nämlich ein Hinweis auf die Basis aller Schwellenwerte für die Kritis-Darstellung. Bekanntlich hat man ja bisher 500.000 versorgte Einwohner durch eine Kritis-Anlage zugrunde gelegt. Dann, wenn man die überschreitet, daraus hat man konkrete Schwellenwerte abgeleitet. Die halbe
Million war ja immer.
Genau, die halbe Million. Und wenn die überschritten wird, dann ist man Betreiber einer Kritis-Anlage, hat entsprechende Pflichten. Ja. Und das das Kritis-Dachgesetz, muss eben von allen Kritis-Betreibern umgesetzt werden. Die hat man da als Zielgruppe jetzt betrachtet. Und da hat der Bundesrat eben in seiner Stellungnahme eine Änderung gefordert. Und zwar, dass man diese Bemessungsgrenze 500.000 versorgte Einwohner auf 150.000 versorgte Einwohner absenkt, was dramatische Folgen haben dürfte.
Das können wir uns lebhaft vorstellen.
Ja,
das setzt einen ganz anderen Radius.
Das setzt einen völlig anderen Radius und das geht auch überhaupt nicht linear. Stand heute sprechen wir über vielleicht 2.000 Kritis-Anlagen. Wenn wir den Schwellenwert so deutlich absenken würden, ich habe noch keine Zahl irgendwo gelesen, aber wir reden jetzt dann nicht über eine Verdopplung oder Verdreifachung der Kritis-Anlagen, sondern das dürfte deutlich höher gehen, also sicher in einen Bereich meiner Meinung nach von deutlich über 10.000 Kritis-Anlagen.
Dann. Ja, also man hat jetzt erstmal ein wenig aufgeatmet, dass ja die Zwei-Jahresfrist auf eine Drei-Jahresfrist angehoben wurde, aber das würde natürlich jetzt wieder ein ganz anderes.
Da würden wir viel, viel mehr Unternehmen betroffen erzeugen. Es würde, ich habe da auch schon mal mit dem BSI mich ausgetauscht. Das BSI, rede erstmal von mir. Mir ist es ein Rätsel, wie das BSI eine solche Anzahl von Kritis-Anlagen da betreuen will und da dann auch entsprechend Prüfungen bewältigen möchte mit der heutigen Mannstärke. Und das BSI ist schon eine große Behörde.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Also die Konsequenzen von dieser Forderung sind wirklich drastisch.
Ja. Sag doch noch mal was zu dem Prüfvorgang an sich, weil Bezug nehmend auf das Kritis-Dachgesetz und den stärkeren Scope auf physische Sicherheit.
Ja. Also als Umsetzungspflichten aus dem Kritis-Dachgesetz erstmal.
Genau, das sind doch dann tatsächlich mal auch ganz andere Checklisten und
Absolut.
Wie es da geht.
Absolut. Es geht, wie gesagt, um physische Resilienz. Vielleicht einen kurzen Abriss, wie das Kritis-Dachgesetz an der Stelle aufgebaut ist. Also es ist kein Artikelgesetz, sondern ein eigenständiges Gesetz, was dann von den entsprechenden Unternehmen beachtet werden muss. Die Registrierung soll eben über über einen einheitlichen Melde- und Registrierungsprozess erfolgen. Das BSI hat ja schon ein entsprechendes Portal da ins Leben gerufen. Und der Ablauf ist dann eigentlich so, dass es zunächst eine nationale Resilienzstrategie geben soll. Und im Regierungsentwurf des Gesetzes steht, dass der quasi unmittelbar mit Inkrafttreten des Gesetzes dann auch zur Verfügung stehen soll. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das dann so schnell gehen soll. Und danach soll es eine erste nationale Risikoanalyse geben. Und da ist auch ein sehr kurzer Zeitraum von 3 Monaten vorgesehen. Das soll die entsprechende Aufsichtsbehörde durchführen, in dem Fall an das BBK, eine entsprechende Risikoanalyse eben vorlegen. Und danach sind bereits alle betroffenen Unternehmen gefordert, also die Kritisunternehmen, die müssen dann basierend auf der nationalen Resilienzstrategie und der nationalen Risikoanalyse eine eigene Risikoanalyse und einen Resilienzplan erstellen. Ein Wort, was auch nicht so ganz einfach über die Lippen geht. Und zwar innerhalb von 9 Monaten. Das heißt, das Gesetz erscheint, unmittelbar Risikostrategie, 3 Monate später, also die erste Risikoanalyse durchs BBK, dann 9 Monate später, also in Summe, ab Inkrafttreten nach 12 Monaten, müssen Kritisbetreiber eine eigene Resilienzstrategie und eine Risikoanalyse durchgeführt haben. Das heißt, die Kritisunternehmen, auf die kommt in diesem Jahr, wenn einiges das Gesetz kommt, einiges zu.
Ja, und das ist absehbar.
Und das ist definitiv absehbar. Okay. Ich glaube nicht, dass das Gesetz, man mag jetzt vielleicht über den Schwellenwertbasis diskutieren,
aber ich glaube, er wird nicht bei einer halben Mio bleiben, ob er jetzt auf.
Es fühlt sich so an, als ob da Bewegung reinkommt. Zumal, das also, habe ich auch schon gehört, was man sich offensichtlich vor Augen führen muss, und da wird der Vorfall in Berlin auch noch zu beitragen. Es sind Wahlen. Und das darf man auf der politischen Ebene sicher nicht unterschätzen. Und es sind Landtagswahlen, 5 Stück in diesem Jahr. Und ich schätze, da will man vielleicht auch noch ein Zeichen setzen.
Ja, und der politische Druck, gerade jetzt bei den kommenden Landtagswahlen, ist bekanntermaßen sehr hoch. Also ich denke mal, dieses Thema wird uns in unserer Podcast-Reihe dieses Jahr noch sehr stark beschäftigen. Ich bin ja so ein bisschen auch Pragmatiker und sagt manchmal, komm, Ärmel hochkrempeln, loslegen. An der Stelle, egal wie jetzt die Schwellwerte sich am Ende gestalten, macht es, glaube ich, für jede Organisation Sinn, hier zunächst mal eine Bestandsaufnahme wirklich mal durchzuführen zur physischen Resilienz. Das bedeutet, wirklich mal einen Rundgang zu machen durch die Liegenschaft, einfach mal sich einen Eindruck zu verschaffen und so. Wir sagen ja immer, wenn wir Gaps sozusagen aufnehmen, dass es auch so diese Kategorie der sogenannten Low-Hanging Fruits gibt. Also es gibt da ein paar wirklich offensichtlich erkennbare Mängel. Ja. Ob es der Zaun ist mit den verkehrt rum positionierten Schrauben, sei dahingestellt. Aber oft sind es wirklich sehr einfach erkennbare Mängel, die oft auch in Eigenregie schon mal
angegangen werden können. Das müssen nicht die Maßnahmen sein, die gleich Tausende von Euros kosten.
Ist eben glücklicherweise bei der physischen Resilienz ja auch so, dass es keine Rocket Science ist, so würde ich mal sagen, an vielen Stellen. Es ist vielleicht einfach manchmal eine Frage der Ausdehnung oder der Menge von Liegenschaften, von Anlagen, die es zu begutachten gilt. Da können wir natürlich auch immer Hilfe anbieten, dass man sagt, komm, man geht da mal über wenige Stunden oder Tage über eine Anlage oder Anlagenverbünde drüber, um die mal in Betracht zu ziehen und da eine Kurzaufnahme zu machen. Dann hat man doch, wenn man das schon mal hat, eigentlich das Fundament, um dann in Richtung Risikobetrachtung, Strategie zur Resilienz wirklich weitermachen
zu können. Das ist der absolute Einstieg. Und was ist denn Resilienzplan? Resilienzplan ist letzten Endes ein Maßnahmenplan, wie ich meine Resilienz erhöhe. Dazu muss ich ja eine Risikoanalyse gemacht haben, um meine Gaps festzustellen vorher. Also in der Hinsicht, das ist der Einstieg. Und ich sage immer gerne, Anfangen ist die Kunst.
Man muss loslaufen. Ein Charme hat dieses Thema natürlich, wenn ich dran denke, dass immer die Entscheidungsträger Vorstände, Geschäftsführer zu solchen Dingen auch abgeholt werden müssen, um Budgets einzuholen. Das ist ein sehr handfestes Thema.
Ja, sehr also greifbar.
Der klassische Unternehmer früher hat sich auch eher dafür interessiert, wie er seinen Hof abschließen kann, sozusagen absichern kann. Und ich sag mal, was früher vielleicht der deutsche Schäferhund war, ist heute doch eine gewisse Anlage, die automatisiert monitoren kann und vielleicht auch Meldungen rausschiebt, wenn Anormalitäten entstehen. Also das ist eben mal ein Stück weit wieder mehr am wahren Leben als die reinen digitalen Themen, um die es sonst in dem Umfeld oft geht. Deswegen hat das natürlich eine Chance, dass man da auch mehr Leute mit Verständnis abholt und dann auch wieder vielleicht stärker über das Thema in die Digitalthemen reinzukommen. Also vielleicht eigentlich auch eine Chance, wie immer in der Gefahr liegt dann auch eine Chance, wenn man sich...
Absolut, die muss man ergreifen. Dass das Thema im Moment auch so wichtig ist, vielleicht noch einen nochmal mit als Werbeflash-Einblendung. Wir werden ja auf der eWorld sein. Und genau diese Resilienz der Unternehmen ist eins der Schlüsselthemen auch auf der eWorld.
Genau, zu der wir auch mit dem CSOft zusammenstehen.
Sei nochmal erwähnt, wer Karten haben möchte,
gerne
bei uns melden.
Wir stehen in Halle 6, wir haben ein gutes Kartenkontingent, auch ein nettes Programm. Ja. Wir nehmen übrigens auch den Podcast dann am Mittwoch auf der Messe auf und natürlich...
Wer Lust, Interesse hat.
Mit einem Themenschwerpunkt, der dann wirklich in der Energiewirtschaft zu finden ist, aber eben auch als kleine Fortsetzung von heute Resilienz, kritisches Dachgesetz
wird natürlich
ein gewisser Schwerpunkt sein. Sowohl von uns als auch von dem, was das CSOC da zeigt und anbietet, wird das wirklich ein tolles Treffen sein. Ja. Wir haben auch schon jetzt viele Rückmeldungen aus dem Netzwerk, dass da viele Partner, viele Kunden dort vertreten sind, ist ja so ein bisschen, kann man sagen, es ist ein Klassentreffen.
Wenn man
so
es ist auch ein Stück ein Klassentreffen, absolut. Und ich freue mich drauf. Aber da können wir dann nochmal genauer drüber
berichten. Genau, da weisen wir auch nochmal drauf hin. Wir werden jetzt in Sachen physische Resilienz auch tätig werden, denn wir werden hier gleich ein bisschen später die Geschäftsstelle jetzt auch abschließen.
Genau, das muss sein.
Ja, morgen geht's weiter und bedanken uns abermals fürs Zuhören.
Genau, herzlichen Dank. Euch noch eine schöne Zeit und dann hören wir uns nächste Woche.
So machen wir es. Also bis dahin.
Tschüss.